Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Livi-Gemeinde. Schönen guten Morgen auch alle Livestreamer, die hier auf diese Weise dabei sind. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auch ihr Schweizer Jugendlichen. Super, ich freue mich sehr. Grüezi miteinander. Ich freue mich wirklich, dass ihr es sogar geschafft habt, aus dem Bett rauszukrabbeln, trotz dem Gottesdienst von gestern Abend. Und es passt total gut, dass ihr da seid. Ich werde nämlich heute auch was erzählen, wo ich als Jugendliche auf einer Freizeit war und es hat mein Leben verändert. Aber ich will nicht spoilern. Fangen wir an. Muss das sein? Muss denn das sein? Wann habt ihr das letzte Mal diesen Satz gesagt? Ey, muss das jetzt sein? Also ich das letzte Mal, als ich in einer GLK, das ist eine Gesamtlehrerkonferenz, ich bin Lehrerin, saß und die hat schon lang gedauert, so 1,5, 2 Stunden und dann geht's langsam zum Ende hin und man freut sich, draußen schöner Sonnenschein und dann fängt garantiert irgendjemand an und fragt, wie ist das eigentlich mit den Rauchern und unserer Raucherecke? Die rauchen da immer so auf dem Schulhof und dann sagt man, muss das sein? Ich weiß, jetzt kommen mindestens 20 Minuten fruchtlose Diskussion. Muss das sein? Ja, ich weiß nicht, ihr kennt das, gell? Solche Fragen, wo man denkt, oh, muss das jetzt sein? Oder wann seid ihr sowas schon mal gefragt worden, dass jemand an euch diese Frage gestellt hat? Muss das sein? Zum Beispiel vielleicht, wenn ihr Eltern seid und Kinder habt und die Kinder fragen, naja, auch wieder schöner Sonnenschein, Sonntagnachmittag, wir müssen zu den Verwandten fahren. Muss das sein? Darf ich nicht daheim bleiben? Muss das sein? Oh je, ja. Oder dann sagt ihr natürlich, ja, das muss sein. Es muss sein. Man muss Verwandte besuchen. Da gibt es keinen vorbei. Ihr wisst es, es muss sein. Oder vielleicht als Partner. Wenn der Partner kommt und sagt, wir müssen da noch mal drüber sprechen, das ist noch nicht so okay. Muss das jetzt sein? Ja, es muss. Sonst ist es nicht gut. In dem Moment, wo ihr in der Position seid zu sagen, das muss sein jetzt, es geht nicht anders, das ist jetzt nötig, in dem Moment seid ihr natürlich in einer hierarchisch anderen Position, denn ihr wisst ja, es muss sein, das ist jetzt wichtig. Und der andere weiß es nicht. Ihr seid in dem Moment die Klügeren, die hierarchisch Höherstehenden. Euer Gegenüber ist unbedarft. Weiß es nicht so genau. Müssen. Muss. Das ist ein Wort, das mögen wir nicht gern. Gell? Mein Mann kriegt Pickel, wenn irgendwas muss. Wenn man sagt, du, das muss jetzt aber sein. Ja, da geht gar nichts mehr. Mich hat dieses Wort, es muss, zu diesem Predigtthema gebracht. Ich bin an diesem Wort, es muss sein, hängen geblieben. Ich sollte eigentlich ursprünglich in der Predigtreihe, die vor einiger Zeit war, über die Emotionen, vielleicht können sich welche erinnern, über die Emotionen, da sollte ich eine Predigt halten über das Thema Wut. Und ich finde es eigentlich eine total wichtige Emotion. Und das ist weggefallen, aber nicht, weil ich irgendwie so blöd bin oder so. Nee, es war einfach ein anderes Thema. Der Christian Schwarz war eingeladen und das hat sich überschnitten. Und dann hat Dan gesagt, okay, gut, dann nimmst du den 7.4. nach Ostern. Auch gut. Im Nachhinein denke ich, es war gar nicht schlecht, weil ich glaube, ich bin mit dem Thema Wut noch gar nicht durch. Ich weiß da noch gar nicht so richtig, was ich darüber sagen könnte. Also später, verschieben wir auf später. Das Thema, es muss sein. Warum? Was ist damit? Ich habe geguckt, was steht in der Bibel nach Ostern, die Geschichten nach Ostern. Und mein Lieblingsevangelium ist das Lukas-Evangelium. Letztes Kapitel, Lukas-Evangelium. Da ist die Auferstehung, wird da erzählt, gell? Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung. So, und danach kommen drei Geschichten, die uns von dem erzählen, was nach der Auferstehung passiert. Und zwar, ich würde gerne eine Folie weiter zappen. Jetzt muss mir der Gerd geschwind helfen. Jawohl, super, da haben wir es, Lukas 24. Und jetzt geht es. Wunderbar, die Technik. Und zwar die drei Geschichten, die wir da haben in Lukas 24. Das ist einmal die Geschichte von den drei Frauen am Grab, die frühmorgens hingehen mit Salbölen und Jesus noch, ich sag mal, schön zur Ruhe betten wollen. Dann kommt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Die kennt ihr alle, gell? Die Jünger, die da laufen nach Emmaus und dann begegnet ihnen Jesus und sie wissen es erst nicht. Wunderschöne Geschichte. Und dann kommt als nächstes noch Jesu Erscheinung vor den Jüngern in Jerusalem. Das sind diese drei Geschichten. Und ich habe festgestellt, als ich mir diese drei Geschichten angeguckt habe und überlegt habe, was kann ich denn darüber predigen? Ich habe festgestellt, dass wir hier bei diesen drei Geschichten dreimal einen ganz ähnlichen Ablauf haben. Hier passiert dreimal etwas Ähnliches, ein ähnliches Schema. Und zwar, worum geht es hier bei diesen drei Geschichten? Es geht eigentlich darum, welche Schwierigkeiten haben die Jünger, Jüngerinnen, ich gender nicht extra, sei mir aus Zeitmanagementgründen erlaubt, welche Schwierigkeiten die Jünger mit Ostern haben? Welche Schwierigkeiten die Jünger haben, Ostern zu checken, zu verstehen? Dreimal haben wir hier einen ganz ähnlichen Ablauf. Das ist mir aufgefallen. Und wenn wir in der Bibel etwas haben, was dreimal wiederholt erzählt wird, das passiert immer wieder mal. Ihr kennt diese Geschichten, ihr kennt es, die dreimalige Verleugnung von Petrus, wie er Jesus verleugnet, bevor der Hahn kräht. Dreimal fragt dann Jesus später als Auferstandener den Petrus: Petrus, hast du mich lieb? Und dann sagt er, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Auch da dreimal und so weiter. Der Teufel, der dreimal Jesus in Versuchung führt. Also dieses dreimal soll, so denke ich, so interpretiere ich das, etwas besonders betonen, etwas hervorheben, uns auf etwas aufmerksam machen. Man kennt es auch so ein bisschen aus Märchen, gell? Grimms Märchen, da passiert es ja auch immer wieder irgendwie, diese dreimalige Wiederholung. Deswegen glaube ich, da ist eine Absicht dahinter. Wenn hier dreimal immer das gleiche Schema uns erzählt wird, dann soll uns damit irgendetwas mitgeteilt werden. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Okay, worum geht's? Was soll uns mitgeteilt werden? Die Ausgangssituation ist, Jesus ist tot. Er ist gekreuzigt worden. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter vor. Jesus ist als König gefeiert in Jerusalem eingezogen, an Palmsonntag. Mit großer Pracht und Herrlichkeit sozusagen. Mit den Kleidern und den Palmwedeln. Und es war wirklich, es muss für die Jünger so gewesen sein, dass sie gesagt haben, yes, endlich, es geht los. Jetzt geht's los. Das Reich Gottes, endlich bricht es an. Und dann? Jesus fängt an, sich zu streiten mit den Leuten in Jerusalem. Und das Ganze, das kriegt irgendwie eine Umwucht. Und das, was sich die Jünger vorgestellt haben, was da passiert, nämlich endlich das Reich Gottes. Jetzt kommt er und errichtet seine Herrschaft und es wird Frieden auf Erden sein. Und er wird die Römer rausschmeißen und es wird, wow, und wir sind dabei und ja, wie toll. Er wird gefangen genommen, er wird gefoltert und er tut nichts. Hey, Jesus kann so toll reden, aber er sagt nichts, er schweigt. Er schweigt. Und hallo, die verurteilen ihn dann auch noch zum Tod am Kreuz? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, der Panikpegel der Jünger ist immer mehr gestiegen und dann ist er gekreuzigt worden. Und sie standen dabei und haben gesagt, wann steigt er denn jetzt mal runter vom Kreuz? Nein, nichts, er stirbt. Und er ist tot. Punkt. Nix. Das nenne ich mal eine große Enttäuschung. Einfach gar nichts weiter. Dann ist Karsamstag und auch da passiert nichts. Und ich glaube eigentlich, dass der Karsamstag der wirklich schwerste Tag, der finsterste Tag der Bibel ist. Wo Jesus tot ist, einfach bloß tot. Und die Jünger mit diesem, haben wir da irgendwas falsch verstanden, damit klarkommen mussten, damit leben mussten. Diesen ganzen langen Karsamstag. Ich habe diesen Karsamstag dieses Jahr gefastet, und weil ich einfach das nachvollziehen wollte, einfach nichts zu essen und zu sagen, ich will das mal durchhalten. Ganz nebenbei, es ging erstaunlich gut. Wie lange hält man ohne Essen aus? Aber diese Depression, die da auf den Jüngern gelegen haben muss, nachzuvollziehen, zumindest im Ansatz. Naja, und dann kommt Ostern. Die Frauen kommen ans Grab und sie kriegen die frohe Botschaft verkündet von einem Engel. Ich weiß nicht, ob jemand hier schon mal einen Engel gesehen hat. Manche Menschen haben das, dieses besondere Privileg, denke ich mal. Ich noch nicht, habe noch keinen Engel gesehen. Leider, würde ich gerne. Also, zwei Engel verkünden den Frauen die frohe Botschaft. Der Kern unseres Glaubens, weswegen wir heute hier sitzen, noch nach 2000 Jahren. Gell? Das ist der Kern unseres Evangeliums. Ja, so what? Was passiert? Man sollte eigentlich denken, jetzt steigt die Party. Man sollte ja eigentlich denken, jetzt geht's los. Jetzt kommt die große, wirklich der Triumphzug. Jetzt erst recht die Party. Wir feiern das Ganze. Aber ich nicht so. Was steht im Lukas-Evangelium? Da ist nicht von einer Party die Rede. Sondern es ist eigentlich von Menschen die Rede, die sagen, was, nee, verstehe ich nicht, kann ich jetzt irgendwie nicht verstehen. Dan hat in unserer Vorbereitung, als wir darüber geredet haben, über die Predigt, hat er das Ganze den Emmausweg genannt. Diese Schwierigkeiten, die die Jünger erstmal hatten, um zu checken und zu kapieren, was ist da eigentlich passiert an Ostern. Und ich glaube, dass wir von diesem Emmausweg, dass wir da was mitnehmen können und was lernen können davon. Ich sehe in dem Ganzen ein gewisses Schema, was passiert ist. Wie beginnt dieser Weg? Übrigens, diese drei Farben, die habe ich mit Absicht da reingesetzt. Und zwar, weil ich in diesen drei Geschichten immer das gleiche Schema gesehen habe. Was da abläuft. Also das heißt, wir gucken jetzt parallel, was in diesen drei Geschichten der Reihe nach abläuft. Erstens, am Anfang stehen die Schwierigkeiten mit dem Erfassen des Geschehenen. Die Frauen, nach dem Sabbat hatten die echt ihre liebe Not. Sie gehen hin. Sie gehen zu dem leeren Grab und gucken, was passiert da. Sie gehen hinein in das Grab und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und sie sind darüber bekümmert. Übrigens, ganz nebenbei, sie sind zu dem Grab gegangen mit wohlriechenden Ölen. Das heißt, für sie war klar, Jesus ist tot, der bleibt tot. Fertig. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass vielleicht was an dieser Geschichte mit dieser Auferstehung, sie haben da überhaupt nicht dran gedacht. Für sie war das jetzt Tatsache. Er ist tot. Fertig. Wir können ihm noch die letzte Ehre erweisen, wir können ihn noch salben mit wohlriechenden Ölen. Aber das war's. Gell? Fertig. Dann gehen sie in das Grab, sie finden ihn nicht. Und auch da fällt nicht der Groschen zu sagen, hey, Moment mal, da war doch was. Nein, sie waren bekümmert. Sie waren bekümmert. Wie ist es denn mit den anderen, den Emmaus-Jüngern? Die laufen nach Emmaus von Jerusalem. Niemand weiß, was sie da wollten. Gehen dahin, sind unterwegs und sie reden über das Ganze. Und wohlgemerkt, an der Stelle haben ihnen die Frauen schon von dieser seltsamen Engelerscheinung erzählt. Das heißt, sie hatten schon welche, die ihnen erzählt haben, da war irgendwas mit dem Auferstehen. Und sie reden drüber. Und Jesus, er kennt die Geschichte, Jesus gesellt sich ihnen dazu, aber sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Und Jesus macht sich vielleicht sogar ein bisschen Spaß draus und fragt, was ist denn das, worüber redeten ihr da? Und die Jünger aber blieben traurig stehen. Traurig. Sie sagen nicht, boah, ey, und vielleicht ist doch da was dran. Nein, nein. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie artikulieren ihre zerschmetterten Hoffnungen, ihre Wünsche, ihre Traumgedanken, die sie hatten, artikulieren sie hier. In der dritten Geschichte, wo Jesus zu den Jüngern nach Jerusalem mitten in den Raum reinkommt, da sind sie beieinander und da können sie es auch nicht glauben. Ja, da sind sie noch davor, als die Frauen ihnen das erzählen. Da steht nämlich das da. Ihnen aber erschienen diese Worte, als wäre es Geschwätz, Frauengeschwätz, gell? Und sie glaubten ihnen nicht. Also, sprich, wir können festhalten, die Jünger hatten ihre liebe Not damit, das zu glauben, was da gerade vor sich geht mit der Auferstehung. Es war nicht, wow, ja, jetzt geht's los. Überhaupt nicht. Ganz kleine Randbemerkung. Wenn unser Evangelium von einem Menschen geschrieben worden wäre, der sich das alles ausgedacht hätte, hätte der nicht an der Stelle sagen müssen, jetzt steigt die Party, jetzt ist der Triumphzug, jetzt geht's aber los. Wäre doch eigentlich viel klüger gewesen. Aber das letzte Kapitel vom Lukas-Evangelium nur über so Schwierigkeiten, so ein Brett vor den Kopf Jünger zu schreiben, ist eigentlich untypisch. Nach menschlichem Ermessen ist für mich ein Hinweis drauf, ich glaube, dass es doch Geist inspiriert, das Ganze. So, damit die Jünger. Wie geht Gott damit um? Und jetzt wird es interessant. Gott nimmt Anteil. Gott nimmt Anteil an dem Ganzen. Er nimmt es zur Kenntnis, diese Verwirrung, die da ist. Dieses, ich verstehe das nicht. Er nimmt es zur Kenntnis und er gesellt sich dazu. Er gesellt sich dazu. Bei den Frauen in Form von zwei Engeln schickt Gott dahin. Zwei Männer in glänzenden Kleidern schickt er dahin, um sie in ihrer Trauer da aufzufangen, ihnen zu begegnen. bei den Emmaus-Jüngern. Jesus selber gesellt sich dazu, ganz höchstpersönlich. Es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ich finde das wunderschön. Ich liebe diese Geschichte. Jesus selber, er weiß das ja, wie es in dem Herzen aussieht von diesen Jüngern, von diesen Menschen. Und er gesellt sich dazu, er naht sich selbst und geht mit ihnen den Weg, auch wenn sie es nicht checken, das ist Jesus. Sie kapieren nicht, Gott ist jetzt da dabei. Oh, Jesus ist da dabei, stellt euch das mal vor. Er geht mit. Und bei denen in Jerusalem, als sie davon redeten, da trat er selbst, Jesus, mitten unter sie. Das finde ich wahnsinnig schön. Allein die Tatsache, Gott sagt nicht, oh Mann, das habe ich da Vollpfosten erwählt als Jünger. Nein, nein, er nimmt es ernst. Er nimmt es ernst und läuft mit, begegnet. Was ist der nächste Schritt? Bei allen drei Geschichten kommt hier etwas, ich habe es mal genannt, Belehrung. Die Belehrung. Gott lässt sich herab und erklärt das Ganze. Er erklärt, was hier passiert. Er erinnert einmal daran, was schon gesagt wurde. Und zum Zweiten sagt er, mit Hilfe der Schrift öffnet er den Jüngern das Verständnis. Der Engel sagt es den Frauen. Gedenkt daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Erinnert euch, er hilft ihnen auf die Sprünge. Bei den Emmaus-Jüngern, Jesus nimmt sich die Zeit, gut, der Weg ist lang, gell? Er fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm geschrieben war. Er erklärt es. Und ganz genauso finden wir das auch noch bei den Jüngern in Jerusalem. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Er erinnert sie dran und eröffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Ich sag mal, das ist eine Schulstunde, eine Nachhilfestunde. Und dann kommt als nächstes das, wo ich dran hängen geblieben bin, als nächsten Schritt quasi, der Hinweis auf die Notwendigkeit. Dieses Es muss sein. Das kommt in allen drei Geschichten vor, dieses Wort muss. Daran bin ich hängen geblieben. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. So sagt es der Engel zu den Frauen. Das muss so sein. Genauso da. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Fragt Jesus die Emmaus-Jünger. Musste das nicht sein? Und als drittes, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Dreimal muss. Dieses Muss ist schwierig. Es muss so sein. Im Griechischen, das Wort dei, heißt es ist notwendig, es ist nötig. Notwendig. Hast du eine Notlage und du willst was dran verändern, dann muss etwas passieren. Das muss passieren. Letzten Sonntag hat der Dänen vom Weizenkorn gesprochen, das in die Erde fallen muss und sterben muss, weil es sonst nicht wieder neues Leben hervorbringen kann. Und er hat davon gesprochen, dass es manchmal notwendig ist, gewisse Tode zu sterben oder etwas sterben zu lassen, etwas loszulassen, damit Neues entstehen kann. Es ist notwendig. Für uns heute ist es einfach zu verstehen, dass Jesus am Kreuz sterben musste, gell? Das ist klar. Ja, wir sind so gewöhnt, wir sind damit erzogen worden. Ja, Kreuzigung und dann Ostern. Klar, für die Jünger war es überhaupt nicht klar, dass das so sein muss. Wir aus der zeitlichen Distanz, wir haben es einfach, gell? Wir kapieren das. Dieser Kreuzestod war notwendig, damit die Sünde abstirbt für alle Menschen. So wie die Sünde mit Adam in die Welt gekommen ist, muss sie jetzt mit einem Menschen ein für alle Mal sterben. Wir können das theologisch wunderbar inzwischen nachvollziehen. Die damals konnten es nicht. Diese kuriose Botschaft, das musste geschehen, das war absolut notwendig. Das geht nicht anders. Das war für die Jünger damals, die haben da ihre Zeit gebraucht. Und ich finde es berührend, wie Gott diesen Menschen, uns Menschen, die Zeit lässt, Sachen erstmal durchzuarbeiten und zu verstehen, dass er Verständnis hat damit, dass wir nicht sofort immer alles kapieren. Wenn Sachen sein müssen, dann ist es für uns heute genauso schwer wie für die Jünger damals. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal so Situationen hattet, wo etwas sein musste. Und wo ihr gesagt habt, muss das jetzt sein? Und zwar meine ich da ein bisschen mehr als die Omi am Sonntagnachmittag besuchen. Vielleicht schwerwiegendere Sachen, wo man gesagt hat, nee, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Das habe ich anders geplant oder mir anders ausgemalt. Oder ich dachte, Gottes Weg geht ganz anders. Ich möchte euch zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo ich wirklich nicht verstanden habe, warum Gottes Wege so sein müssen und nicht anders. Als mein Vater gestorben ist, das ist jetzt 23 Jahre her, das war im Jahr 2000 und mir ist gerade, wie ich da saß bei der Lobpreiszeit, ist mir aufgefallen, das ist exakt die Lebenshälfte gewesen. Ich bin jetzt 46. Ich lebe jetzt quasi die Hälfte meines Lebens ohne meinen Vater. Das geht schon, natürlich. Aber er fehlt mir. Er fehlt mir immer noch und immer wieder mal. Und damals war ich, wie gesagt, 23, noch relativ jung. Und mein Vater war noch relativ jung. Er war 56, als er gestorben ist. Ein bisschen länger hätte es schon sein dürfen. Er hat eine Krankheit gehabt, ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, und ist ziemlich schnell dran gestorben. Innerhalb von 2 Jahren war er dann tot. Und wir waren Christen, mein Mann und ich, und wir haben natürlich für ihn gebetet. Natürlich. Und eigentlich haben wir auch versucht, unseren Glauben da rein zu investieren, dass unser Gebet erhört wird. Es ist nicht erhört worden. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum das sein musste. Ich habe 2 ältere Schwestern und meine Mutter, das heißt, 4 Frauen sind übrig in dieser Familie. Und ja, ich will jetzt nicht schlecht über meine Familie reden, aber tatsächlich ist eigentlich keiner redet mehr mit irgendjemandem. Es herrscht Eiszeit in unserer Familie. Geht so weit, das zu erzählen, warum das so ist. Es ist so. Es ist so. Und ich denke immer wieder, wenn mein Vater noch leben würde, der hätte irgendwas gemacht. Der hätte irgendwas gemacht, der hätte das nicht so laufen lassen. Dass wir jetzt so eine Eiszeit haben. Ich verstehe es nicht. Und ich bin Christ, ja, ich bin die Einzige in dieser Familie. Und ich denke, eigentlich müsste ich doch daran was ändern können. Nein, ich kann es nicht. Und was da Gottes Plan ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich fürchte, es wird sich mir auch nicht offenbaren. Das ist dann eine von den Situationen, wo ich sage, da werde ich dann mal im Himmel irgendwann in einer ruhigen Minute mich mit Jesus hinsetzen und sagen, so, und jetzt erklär's mir. Warum musste das so geschehen? Das verstehe ich nicht. Erklär's mir jetzt bitte. Da freue ich mich drauf. Vielleicht hat irgendjemand hier auch sowas schon erlebt, dass er sagt, das verstehe ich nicht, warum das so sein musste. Warum musste dieser Mensch sterben? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, meine Kinder können mit einem tollen Opa aufwachsen. Das wäre gut gewesen. Es muss auch nicht so was Dramatisches sein. Es gibt manchmal Situationen, da sagt man, ich verstehe es nicht. Aber es gibt natürlich auch die schönen Situationen, wo man, wie Christa, im Nachhinein dann vielleicht versteht, okay, vielleicht musste das zu irgendwas sein. Und kapiert hinterher, dazu war es gut. Und damit es hier nicht sozusagen in der Depression verbleibt, will ich euch noch ein zweites Beispiel aus meinem Leben erzählen. Jetzt komme ich wieder auf die Jugend sozusagen zu sprechen, was mein Leben verändert hat. Komplett, sonst stände ich heute nicht hier. Ich war nämlich auch, wie alt seid ihr? So, wie alt seid ihr, ihr Schweizer Jugendliche? Ja, wunderbar. Seht ihr, das passt. Ich war 15, also ich war 15, als ich auf eine Freizeit gegangen bin. Ein bisschen weiter weg, die ging nach Irland. Und ich war so ein bisschen christlich affin, habe schon so ein bisschen an Gott geglaubt, gell, ja, schon. Aber ich wollte eigentlich nach Irland. Und deswegen bin ich auf die Freizeit mit, weil ich nach Irland wollte, unbedingt. War übrigens mit dem Pfarrer Weimer aus der Markusgemeinde aus Singen. Vielleicht kennt sie jemand, die Markusgemeinde, und kennt vielleicht noch den Pfarrer Weimer. Ich glaube, seine Tochter, die ist manchmal hier, die Judith, ist heute, glaube ich, nicht da, oder? Macht nichts. Ja, auf dieser Freizeit bin ich mit Gott konfrontiert worden. Oder besser gesagt, Gott hat sich mir in den Weg gestellt. Gott hat sich mir in den Weg gestellt. Und ich war so ein Jugendlicher, wie gesagt, aus einer nichtchristlichen Familie und hatte eigentlich, obwohl ich gesagt habe, ja klar, glaube ich an Gott, hatte eigentlich ein sehr weltliches Leben. Sex and Drugs sozusagen, Rock'n'Roll. So plus minus schon, ja. Hatte einen festen Freund. Oh ja, war sehr verliebt. Sehr. Der war nicht dabei auf der Freizeit, klar. Ich bin da mit zwei Freundinnen hin. Ja, und dann stellt sich Gott mir in den Weg auf einmal und sagt, ich bin da. Und der gute Pfarrer Weimer hat dann lauter so Predigten gehalten wie, wenn du es mit Gott ernst meinst, dann musst du ihm dein Leben übergeben. Und lauter so Sachen. Und ich habe gedacht, will der was von mir? Will der wirklich was von mir? Ich? Meint er das ernst? Und im Laufe dieser Freizeit, die ging 2 Wochen, habe ich kapiert, oh je, dieser Gott. Also entweder sage ich jetzt, okay, nee, babala, ich lasse das mit ihm sein, aber dann darf ich nie wieder so tun, als ob ich ihn irgendwie kenne oder sowas. Dann muss ich mich von ihm verabschieden. Und zwar vollständig. Oder ich sage, ich nehme ihn ernst. Und dann muss ich ihn aber auch wirklich als den lebendigen Gott betrachten, den es gibt, der da ist. Und dieser Gott hat dann gesagt, du musst dein Leben dann aber auch bitte verändern. Und zwar tutto completi. Und nicht bloß so ein bisschen so, ja? Geh mal in den Jugendkreis, sondern bitteschön, veränder dein Leben und zwar radikal. Übergib's mir. Übergib dich mir. Junge, hey, ich hatte einen Freund, ich war verliebt. Oh. Ich habe damals den Beschluss gefasst und es war schwer, Leute, es war so schwer. Und ich habe damals den Beschluss gefasst, also gut. Ich meine es ernst mit diesem Gott. Ich nehme ihn ernst. Und ich habe beschlossen, mein Leben zu verändern. Ich habe beschlossen, ich gehe nach Hause und mein Leben ist nicht mehr dasselbe, wie es vorher war. Nicht mehr Partys und was weiß ich und so weiter und so weiter. Ich gehe heim und ich werde mit meinem Freund Schluss machen, den ich toll fand. Warum? Warum so radikal? Weil Gott einen ganz möchte. Und weil ich gewusst habe, ich kann nicht mit einem Freund zusammen sein, vielleicht später mal heiraten oder sowas, der nicht an Gott glaubt. Das wird nicht gehen. Es wird nicht gehen. Dieser Gott will von mir jetzt was Komplettes, was Ganzes, einen Schritt in die Luft. Und ich habe das gemacht. Mit viel, viel Heulen. Mit ganz, ganz viel Heulen und Weinen und Auflehnen dagegen. Ich habe das gemacht. Und dann ist dieser Gott in mein Leben getreten. Oh, und ich möchte es nicht vermissen. Er hat sich mir offenbart. Er hat sich mir tatsächlich offenbart dann. Und seither bin ich Christ. Und ich wusste, das war richtig. Obwohl ich mit diesem, muss das jetzt sein? Warum muss das jetzt sein? Obwohl ich mit dem gerungen habe und auch später noch gerungen habe. Und ich bin dann wirklich heimgefahren und habe meinen Freund in die Wüste geschickt. Ja? Und der hat es auch nicht kapiert. Ja? Jetzt kommt die da heim und sagt, sie ist Christ. Was geht ab? Ja, ich habe das gemacht. Und ich habe lang getrauert. Oh, und also, was ist denn jetzt? Ich habe genau ein Jahr später meinen Mann kennengelernt. Und da habe ich kapiert, was wirklich Liebe ist. Wie schön es ist, wenn man die Liebe seines Lebens kennenlernt. Und jetzt weiß ich, das war gut so. Das musste so sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben zu haben mit jemandem, der nicht Christ ist. Ich bin darüber sehr froh, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin, diese Notwendigkeit. Sehr persönliches Beispiel. Vielleicht hat jemand von euch auch sowas erlebt in seinem Leben, wo er dieses "Muss das sein?" durchlitten hat und hinterher entweder verstanden hat, ja, das war gut so, es war richtig so, vielleicht auch nicht. Dan wird nachher, nach der Predigt, die Möglichkeit anbieten, wer möchte, kann da was erzählen und zu ihm kommen und vielleicht das sogar auch mit der Gemeinde hier teilen, so wie ich jetzt gerade euch von meinem Leben erzählt habe. Zurück zu unseren Jüngern. Die haben auch zur Kenntnis nehmen müssen, Gottes Wege sind nicht ihre Wege. Was haben sie gemacht? Sie haben genau dasselbe gemacht, was ich damals gemacht habe. Sie haben diese Belehrung angenommen. Die Frauen gedachten an seine Worte. Sie haben sich tatsächlich hingesetzt und haben sich darauf eingelassen. Die Emmaus-Jünger, die haben auch ihr Herz aufgemacht und es zugelassen und haben gesagt, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Sie haben sich anstecken lassen, sie haben sich darauf eingelassen und begeistern lassen für die Sache. Sie haben aufgemacht. Und genauso auch die Jünger in Jerusalem. Da öffnete er ihnen das Verständnis, wie so ein Vorhang, gell? Sodass sie die Schrift verstanden. Und das ist eigentlich was, wo ich denke, da können wir uns auch da eine Scheibe von abschneiden. Das ist doch ein Vorbild an Offenheit, oder? Sie haben sich eingelassen auf die Botschaft Gottes. Und als letzten Schritt sozusagen, der dann noch kommt, sie haben die Gemeinschaft aufgesucht. Sie haben die Gemeinschaft aufgesucht. Die Frauen sind sofortamente weg vom Grab gegangen und verkündeten es den 11 Jüngern und allen anderen. Sie haben diese Erkenntnis, die sie dann gewonnen haben, durch dieses ja, okay, das muss jetzt so sein und das ist gut und wichtig und richtig so, haben sie geteilt. Exakt genau gleich auch die Emmaus-Jünger. Die sind quasi auf dem Absatz umgekehrt, standen auf zu derselben Stunde, und da war es schon dunkel und es gab noch keine Straßenbeleuchtung ganz nebenbei. Da kehrten sie zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Wir müssen zurück, wir müssen das sofort den anderen erzählen, mitteilen. Die anderen, die Jerusalem, die waren schon beieinander, klar, die waren schon in Gemeinschaft. Zum Schluss, dieses Osterschema, nenne ich das Ganze, was hilft uns das heute? Was können wir mitnehmen, sozusagen das Osterschema nach Lukas to go? Was können wir für uns mitnehmen? Ich denke als erstes, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Gottes Wegen und uns damit herb tun, mit diesem Es muss, dann zu wissen, Gott nimmt das zur Kenntnis. Gott nimmt das ernst. Und das finde ich total schön. Ich werde sicher auch noch in meinem Leben immer wieder an Punkte stoßen, wo ich sage, oh, das verstehe ich jetzt nicht, Gott. Das habe ich mir anders vorgestellt. Er nimmt es zur Kenntnis, er nimmt es ernst. Und wir können davon ausgehen, ganz sicher, Gott kommt an unsere Seite und er wird mit uns gehen und er wird den Kontakt suchen, auch wenn wir ihn vielleicht über eine ganz schön weite Wegstrecke hinweg nicht spüren und nicht erkennen und nicht zur Kenntnis nehmen. Aber Gott, verlass dich drauf. Gott nimmt das ernst. Gott geht mit dir mit, auch in deiner Trauer. Und er öffnet uns das Verständnis für diesen seltsamen Weg, den er da manchmal hat, mit Hilfe der Bibel und dem Heiligen Geist. Was wir dabei natürlich tun müssen, was sozusagen unsere Voraussetzung oder das, was wir dazu tun müssen, ist, wir müssen uns auch darauf einlassen. Bibel lesen, ja, so schnöde es klingt. Ich habe damals in Irland, ich habe mir eine Bibel geschnappt und habe da drin rumgelesen, weil das die einzige Möglichkeit war, irgendwie mit diesem Gott zu kommunizieren. Ich habe andere gefragt. Ich habe eigentlich genau das gemacht wie die Emmaus-Jünger. Ich bin in die Gemeinschaft gegangen und habe die Schrift aufgesucht. Als letztes, die Gemeinschaft, die ist total wichtig. Wenn wir Zweifel haben und nicht Gottes Weg verstehen, dann lasst uns die Gemeinschaft aufsuchen. Christa hat es so gemacht, ich damals auch. Lasst uns die Gemeinschaft aufsuchen und darüber reden. Es ist überhaupt gar nicht schlimm. Es ist kein Zweifel an Gott, wenn wir sagen, ich verstehe es nicht. Ich habe damit meine liebe Not mit diesem Das muss so sein. Es ist ganz hilfreich, wenn man dann jemanden hat, eine Gemeinschaft hat, wo man diese Zweifel teilen kann, die dann auch für einen beten. Genauso aber auch mit der Erkenntnis. Wenn wir dann eine Erkenntnis haben und was verstanden haben oder dann das gut herausgeführt wurde und wir im Nachhinein sehen, jetzt verstehe ich, warum das notwendig war, dann lasst uns das auch teilen. Auch die schönen Erlebnisse, die wir sozusagen an Erkenntnis haben mit Gott. Jesus redet immer vom Ihr, auch im Lukas-Evangelium. Da sagt er immer Ihr. Er sagt nie Du, sondern immer Ihr. Jesus hat einen Auftrag an uns als Gemeinschaft. Es wird gepredigt, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern. Fangt ihr an. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen weitererzählen von Jesus, von der Erlösung, von den Sünden. Und er sagt, er schickt seinen Heiligen Geist dazu. Und als letztes glaube ich, dass wir, wenn wir dann in der Gemeinschaft sind, dass wir dann auch wirklich die schön frohe Botschaft so richtig zur Kenntnis nehmen können. Und dann am Schluss, dann kommt nämlich die Party. Die Jünger, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Hier ist die Rede von einer Freude. Da erst. Es ist, glaube ich, der allerletzte Vers vom Lukas-Evangelium. Mit großer Freude. Und da waren sie alle Zeit im Tempel und priesen Gott. In dem Moment fängt die Party an. Nicht vorher. Vorher muss noch dieser Emmaus-Weg gegangen sein. Aber dann kommt die Party. Und ich freue mich, dass wir die jetzt noch miteinander weiter feiern dürfen. Amen.